Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Karin Wenger.
Vedanta, so heißt eine indische Philosophie. Sie steht für höheres Wissen, für Wahrheit, für ein Leben in Harmonie und Glückseligkeit. Vedanta schafft Glück. So lautet auch der Slogan einer Bergbaufirma. Sie heißt auch Vedanta und ist ein Multi mit Sitz in London, gegründet von Anil Agarwal. Einst war Agarwal ein unbedeutender Schrotthändler aus dem indischen Gliedstaat Bihar. Heute gehört der Milliardär zu den reichsten Männern der Welt. Seine Firma betreibt Minen und Schmelzanlagen in Sambia, Australien, Liberia, Südafrika und in Indien. Vedanta ist einer der weltgrößten Zinkproduzenten, aber auch Kupferminen gehören zu Vedantas Geschäft. Zudem produziert die Firma Blei und Aluminium. Seit Jahren plant Agarwal im indischen Gliedstaat Orissa auf dem Niamgiri-Hügel Bauxit abzubauen. Für Vedanta ist der Hügel ein Rohstofflager im Wert von 2 Milliarden Dollar. Aus dem Bauxit, der dort liegt, will Vedanta das billigste Aluminium der Welt herstellen.
Vedanta Aluminium, mining happiness for the people of Orissa.
Den Menschen von Orissa verspricht ein Vedanta-Werbespot, der wochenlang auf indischen und internationalen Fernsehkanälen lief, Zufriedenheit und Glück. Was das bedeuten könnte, zeigt ein Besuch in Lanchigarh, einer Provinzstadt von Orissa. Dort, am Fuße des Niamgiri-Hügels, hat Vedanta 2006 eine gigantische Aluminium-Raffinerie eröffnet. Schon heute verarbeitet Vedanta Bauxit zu Aluminium. Noch aber müssen die Bauxitsteine aus ganz Indien auf Schienen und Lastwagen herbeigekarrt werden. Denn der Niamgiri-Hügel, der sich wie ein flacher, langgezogener Kuchen über mehrere Kilometer hinter der Raffinerie erstreckt, durfte Vedanta bislang nicht antasten. Der Hügel und die umliegenden Dörfer sind die Heimat von 8000 Ureinwohnern des Stammes der Dongriakond und Sitz ihres Gottes Niamraja. Der Berg mit seinen Wäldern und Flüssen ist die Lebensgrundlage des Stammes. Deshalb kämpfen sie seit Jahren gegen den Bergbauriesen Vedanta. Ganz zuvorderst Lodo, ein Anführer der Dongriakond.
Der Berg gibt uns alles. Getreide, Wasser, Früchte, Blätter, Tamarind und Ingwer. Was wollen wir mehr?
Was die meisten Dongriakond nicht wollen, ist Vedanta und deren Mine. Sie fürchten, der Tagebau werde Wälder und Flüsse zerstören und damit auch ihre Lebensgrundlage.
Wir wollen, dass der Niamgiri-Hügel und unser Land, unser Wasser, unsere Luft geschützt werden. Dafür kämpfen wir, das ist unser Recht. Nur wenn wir unser Land schützen, erlangen wir Nirvana, Ewigkeit.
Das Interview mit Lodo, dem Stammesführer, wurde von einem lokalen Journalisten geführt. Die Ureinwohner selber zu besuchen, wäre angeblich zu gefährlich gewesen. Denn zwei Tage zuvor hatten maoistische Rebellen zwei Italiener entführt. Die Polizei und die lokalen Vedanta-Vertreter warnten davor, den Hügel zu besteigen. Die Maoisten wurden von Indiens Premierminister Singh zum größten Sicherheitsrisiko des Landes erklärt. Sie sind vor allem im rohstoffreichen Osten des Landes aktiv, wo die meisten Ureinwohner leben. Für Lodo gehört die Angstmache der Polizei und der Vedanta-Vertreter zum Kampf um den Rohstoff. Er selbst wurde im Herbst 2010 von der Polizei verhaftet und beschuldigt, ein Anführer der Maoisten zu sein.
Ich bin sicher, es waren Mittelsmänner von Vedanta, die die Polizei gegen mich aufgehetzt haben. Diese sagten, Lodo politisiert für Niamgiri. Aber ist das Politik, wenn wir für den Schutz unseres Berges kämpfen?
Laut der Menschenrechtsorganisation Survival International bedrohen die Pläne zum Abbau von Bauxit in den Niamgiri-Hügeln die Existenz der Dongriakond. Die geplante Mine beeinträchtige ihr Wasser, ihre Nahrung, Gesundheit, Arbeit und andere elementare Rechte, sagt Survival International. Die Organisation setzt sich weltweit für die Rechte indigener Völker ein. Der ehemalige indische Umweltminister Jairam Ramesh sah das genauso. Im August 2010 entschied er, Vedantas Bergbaupläne in den Niamgiri-Hügeln zu stoppen. Und das, obwohl die Regierung des Gliedstaates Orissa dem Bergbaumulti bereits grünes Licht gegeben hatte. Der Minister sprach von einer schockierenden und eklatanten Missachtung der Rechte indigener Stämme. Und er stellte auch die Rechtmäßigkeit der Raffinerie in Frage. Vedanta hatte begonnen, die Raffinerie zu erweitern, ohne die nötige Bewilligung. Im Werbespot von Vedanta ist das Wasser der Flüsse glasklar und die Kinder lachen. Der Gründer und Chef von Vedanta erklärt in einem Interview mit einem indischen Fernsehkanal:
Als Anil Agarwal, I'm more sensitive about our people.
Ich, Anil Agarwal, bin sehr viel sensibler für die Anliegen unserer Ureinwohner als irgendwer sonst. Wir werden viele Arbeitsplätze schaffen, aber wir brauchen Bauxit für unsere Raffinerie. Und Orissa ist voll von Bauxit.
Die Raffinerie und die geplante Mine bedeuten Fortschritt, Reichtum, Entwicklung für Indien und die Menschen von Orissa, einem der ärmsten Gliedstaaten des Landes. Den Fortschritt à la Vedanta sieht man in Lanjigar bereits. In der Raffinerie, die Vedanta 2006 in Betrieb genommen hat, wird Bauxit auf langen Bändern zu den Steinmühlen transportiert. 1 Million Tonnen Bauxit werden hier jährlich verarbeitet. Aluminiumpulver entsteht. Staub liegt in der Luft. Kamine und Baukräne recken sich wie übergroße Baumstämme in den Himmel. Um das Fabrikgelände im Auto zu umfahren, brauchen wir eine halbe Stunde. Es gibt kaum einen Strommast, auf dem nicht der Name Vedanta groß aufgepinselt wäre. Auf der Mauer, die das Fabrikgelände schützt, steht in großen Lettern: Sorge dich um die Umwelt. Und man sieht Bilder von lachenden Bauern, die auf Feldern arbeiten. $2 Milliarden habe Vedanta hier im Distrikt Kalahandi investiert, einen großen Teil davon in Programme, die der lokalen Bevölkerung zugute kämen. Zum Beispiel in Arbeits- und Ausbildungsprojekte, in Schulen und in die medizinische Versorgung. Seit Vedanta nach Lanjigar gekommen sei, habe sich das Gesicht der Region verändert, schwärmt Firmengründer Agarwal. Doch nicht allen gefällt diese Veränderung. Dorfbewohner demonstrieren regelmäßig vor dem Fabrikeingang. Sie fühlen sich betrogen, auch die Bewohner des Dorfes Rengopali. In ihrem Dorf am Rande der Fabrik sitzen sie am Abend im Dunkeln auf Plastikstühlen. Stromausfall im Dorf, während die nahen Fabriktürme leuchten wie geschmückte Weihnachtsbäume. Sukanti stochert im Feuer in ihrer Küche. Sie ist eine 30-jährige Ureinwohnerin, die sich von Vedanta viel erhofft hatte. Heute ist sie ernüchtert.
Die Regierung hat das Land den Bauern weggenommen und es Vedanta gegeben. Die großen Männer von Vedanta haben uns Arbeit versprochen. Sie haben die Jungen und sogar mich ausgebildet. Aber Jobs haben wir danach trotzdem nicht bekommen.
Laut Vedanta arbeiten heute 3.500 Personen in der Raffinerie. Von den 120 Familien, die von ihrem Land vertrieben wurden, seien 75 Personen angestellt worden. Jene Familien, die Land und ein Haus verloren haben, erhielten eine Entschädigung von bis zu 2.600 Franken für eine halbe Hektare Land. Sukanti selber hatte kein Land besessen, sondern als Taglöhnerin auf den Feldern anderer gearbeitet. Diese Arbeit hat sie nun verloren. Heute sammelt sie wie viele andere Dorfbewohner Brennholz auf dem Niamgiri-Hügel und verkauft es auf einem Markt. Vor Sukantis Nachbarhaus steht ein glänzendes Motorrad. Junge Männer fingern an den Kabeln herum. Das sei alles, was von der Entschädigung übrig geblieben sei, sagt Sukantis Mann.
Die Männer dort drüben haben sich ein Motorrad gekauft und jetzt ist es kaputt. Und sie haben kein Geld mehr, um es zu flicken. Nach 6 Jahren hat jeder sein Geld aufgebraucht.
Denn mit der Ankunft von Vedanta und Tausenden von fremden Arbeitern sind auch die Preise für Nahrungsmittel gestiegen. Das Dorf Rengopali liegt in unmittelbarer Nähe des Red Mud Pond, einem Auffangbecken, in das die giftige Schlacke aus der Aluminiumverarbeitung fließt. Im vergangenen Jahr, in der Regenzeit, lief Schlacke aus dem Becken. Laut Amnesty International floss der giftige rote Schlamm in den nahen Fluss, der mehrere tausend Menschen mit Wasser versorgt. Das bestreitet Raffineriechef Mukesh Kumar. Doch nicht nur die Einwohner von Rengopali klagen über verschmutztes Wasser und schlechte Luft. Bewohnern der umliegenden Dörfer geht es keinen Deut besser. Eine Gruppe von Frauen hat eben Kleider am Fluss gewaschen. Sie balancieren die Kupferbehälter mit den nassen Kleidern auf dem Kopf.
Früher haben wir sogar das Flusswasser getrunken, aber seit die Fabrik hier ist, ist der Fluss verschmutzt. Wenn wir darin baden, juckt unsere Haut. Aber wir müssen hierher kommen. Die Fabrik hat uns zwar einen Brunnen gebaut, aber der ist kaputt.
Menschenrechtsorganisationen und die staatliche Umweltschutzkommission haben mehrfach auf die Wasser- und Luftverschmutzung durch die Raffinerie hingewiesen. Raffineriechef Mukesh Kumar nennt das alles pure Propaganda von fremden Mächten. Aus seiner Raffinerie fließe kein Schmutz in den Fluss, sagt er. Die Hautreizungen kämen wahrscheinlich von Kudung, der das Wasser verschmutze. Am Rande des Auffangbeckens für den giftigen roten Schlamm schleppen Frauen in Flipflops Körbe voller Steinbrocken. Für 70 Rupien, also 1,20 Franken am Tag, bessern sie das Auffangbecken aus und erweitern es. Denn das erste Becken von der Größe eines kleinen Sees ist beinahe voll mit Schlacke. Vedanta hat gleich daneben eine zweite Grube gegraben. Die beiden Gruben umschließen jetzt das Dorf Rengopali von zwei Seiten. Für das neue Becken wurde die Straße ins nächste Dorf kurzerhand zerstört, das Umland annektiert. Die Dorfbewohner protestierten, auch Arjun, ein Bewohner von Rengopali.
Als wir uns wehrten, kam die Polizei und brachte uns auf die Polizeistation. Sie sperrten uns 3 Wochen ins Gefängnis. In dieser Zeit kamen die Bulldozer, zerstörten die Straße und nahmen das Land.
47 Bewohner von Rengopali wurden damals im vergangenen Januar verhaftet. Auch der Mann der landlosen Sukanti. Die zierliche Sukanti, die jetzt im Dunkeln auf ihrer Türschwelle sitzt, sagt, sie habe aufgehört zu träumen.
Klar hätten wir gerne mehr Luxus, all das, was die Menschen in den Städten haben. Aber wie soll das gehen, ohne Land und ohne Arbeit?
Heute wollen die Dorfbewohner nur noch eines. Sie wollen, dass ihnen Vedanta ein neues Stück Land gibt, weit weg von der Fabrik. Landannexion, Arbeitslosigkeit, die Zerstörung des Lebensraums und damit noch größere Armut, das ist etwas, das sich in vielen Rohstoffgebieten abspielt. Und nicht nur in Indien. Auch in anderen Entwicklungsländern Afrikas oder Lateinamerikas geht die Ausbeutung der Rohstoffe vielfach mit der Ausbeutung der lokalen Bevölkerung einher. Dabei wird Land annektiert, obwohl der Boden rechtmäßig der Urbevölkerung gehört. Dieses Recht wird jedoch vom Staat im Namen des öffentlichen Interesses außer Kraft gesetzt. In Indien hätten sich die Bergbaukonflikte in den vergangenen Jahren verschärft, sagt Priya Pillai von Greenpeace.
And with the advent of private sector or corporate sector, you'll find that there's more and more violation of human rights, you know.
Seit der Sektor für die Privatwirtschaft geöffnet wurde, stellen wir immer mehr Menschenrechtsverletzungen fest. Die Ureinwohner werden vertrieben und getäuscht, ihre Rechte missachtet. Im Namen von Entwicklung und Wachstum werden ihnen Jobs versprochen. Ein Traum wird ihnen verkauft, aber die Realität sieht anders aus.
In Indien wird seit mehr als 200 Jahren Bergbau betrieben. Nicht nur Kupfer und Zink wurden abgebaut, die britischen Kolonialherren bedienten sich auch großzügig bei der indischen Steinkohle. Diese deckt noch heute mehr als 60% des Energiehaushalts des Landes ab. Mit der wirtschaftlichen Öffnung Indiens ab den 1990er Jahren wurde auch der Bergbausektor für die Privatwirtschaft und internationale Unternehmen geöffnet. Der Rohstoffboom trägt wesentlich zum Wohlstand der indischen Mittelschicht in den Städten bei. Heute gibt es in Indien mehr als 3000 legale Minen und Zehntausende von illegalen. Denn die Bergbaugesetze sind zahnlos. Indiens Wachstum von durchschnittlich 8% steigert den Hunger nach Rohstoffen zusätzlich. Der laufende Fünfjahresplan lässt keine Zweifel offen, dass vor allem der Energiesektor stark wachsen muss. So soll die Energieproduktion in den kommenden 5 Jahren verdoppelt werden. Dies bedeutet auch mehr Abbau von Kohle, Indiens Hauptquelle für Energie. Trotz diesem Rohstoffboom gibt es Bemühungen, die Rechte der Indigenen zu schützen. In der indischen Verfassung steht gar, dass die Ureinwohner zustimmen müssen, wenn über ihr Land entschieden wird. Der Entscheid muss dabei von einem Rat der betroffenen indigenen Gemeinschaft gefällt werden. Aber dieser Rat sei eben genauso zahnlos wie die staatlichen Behörden, sagt R.K. Sridhar von der Organisation Minen, Mineralien und Menschen. Seine Organisation vertritt die Rechte von 140 verschiedenen indigenen Völkern, die vom Bergbau betroffen sind.
Politische Parteien, die ein Bergbauprojekt vorantreiben, beeinflussen den Rat der Indigenen. Zum Beispiel ködern sie die indigenen Vertreter mit politischen Posten. Der Rat entscheidet sich so praktisch nie gegen den Willen der regierenden Partei.
Wenn die Gemeinschaft als Ganzes nichts mehr zu sagen hat, dann ist es für die Firmen ein leichtes, einzelne Räte zu kaufen. Auch die Dongriakon vom Niamgiri-Hügel streiten ab, jemals die Zustimmung für die Erteilung der Schürfrechte gegeben zu haben. In der Theorie gibt es noch weitere Schutzmechanismen. So hat das oberste Gericht 1997 in einem historischen Urteil entschieden, dass die Regierung Land der Urbevölkerung nicht an private Firmen abtreten darf. Aber auch hier haben die Regierungen der einzelnen Gliedstaaten einen Weg gefunden, die Justiz auszutricksen, sagt R.K. Sridhar, der für die Rechte der Indigenen kämpft.
Now, what all the states did was,
die Gliedstaaten behaupten, das Urteil verbiete nicht, dass staatliche Bergbaufirmen das Land der Urbevölkerung annektieren können. Und genau das tun sie und überlassen es dann privaten Firmen.
Auch im Falle von Vedanta ist nicht die Firma selber, sondern die staatliche Orissa Mining Corporation die Lizenznehmerin der geplanten Mine auf dem Niamgiri-Hügel. Sie ist es auch, die heute für Vedanta am obersten Gericht kämpft, nachdem der ehemalige Umweltminister Jairam Ramesh das Bergbauprojekt 2010 gestoppt hat. Die Verflechtung von staatlichen und privatwirtschaftlichen Interessen sieht Ramesh Gopalakrishnan von Amnesty International als eines der Hauptprobleme Indiens.
Where the state authorities, the state governments,
heute vermitteln die staatlichen Behörden den privaten Firmen die Bergbauaufträge. Und die gleichen staatlichen Behörden kontrollieren dann diese Firmen. Zum Beispiel, wenn es um Landrechte oder um Verschmutzung geht. Da besteht ein Interessenkonflikt. Selbst die besten Gesetze, die zum Beispiel die Rechte der Ureinwohner schützen, nützen so nichts. Am Ende sind sie nicht einmal das Papier wert, auf dem sie geschrieben stehen.
Wie weit die Vermengung staatlicher und privatwirtschaftlicher Interessen geht, sieht man bei Vedanta. Jener Anwalt, der früher die Interessen von Vedanta vertrat und im Verwaltungsrat der Firma saß, ist niemand anders als der heutige Innenminister und frühere Finanzminister Indiens, P. Chidambaram. Und der frühere indische Kabinettssekretär und Botschafter in den USA, Naresh Chandra, sitzt heute im Verwaltungsrat von Vedanta. Korruption, vor allem im Energiesektor, sei ein Riesenproblem, sagt auch Jairam Ramesh, der frühere Umweltminister. Er selbst wurde wenige Monate, nachdem er das Bergbauprojekt von Vedanta gestoppt hatte, in ein anderes Ministerium versetzt. Vedanta, so sagt er, sei nicht die einzige Firma, die die Umweltbestimmungen verletzt habe.
Do I blame them? Well, you know, I think it is part of the overall Indian syndrome.
Mache ich die Firmen für diese Verstöße verantwortlich? Nein. Denn befolgen wir in Indien die Verkehrsregeln? Müssen wir sie befolgen? Nein. Also wieso sollten wir bei Umweltgesetzen eine Ausnahme machen, wenn die Behörden so flexibel sind? Die Firmen haben sich einfach dem System hier angepasst.
In diesem System seien viele Bewilligungen im Energie- und vor allem im Bergbausektor unter fragwürdigen Umständen erteilt worden, kritisiert Ramesh. Aber auch dafür zeigt der Minister ein gewisses Verständnis.
See, the state governments are under pressure to show mega investments.
Die Regierungen der Gliedstaaten stehen unter Druck. Sie müssen Mega-Investitionen aufweisen. Sie müssen Jobs schaffen, die private Industrie anlocken. Wir haben keine Anreizstruktur, um jene Gliedstaaten zu belohnen, die ihre Umwelt, zum Beispiel ihre Wälder, schützen. Alle Regierungschefs stimmen in der Theorie zu, dass wir für unsere Umwelt etwas tun müssen. Aber in der Praxis geschieht genau das Gegenteil.
Jairam Ramesh schlägt deshalb vor, Gliedstaaten finanziell zu belohnen, die sich besonders um den Schutz ihrer Wälder bemühten. Zudem wird zurzeit im Parlament ein neues Gesetz zur Regulierung des Bergbausektors diskutiert. Dieses sieht vor, die Indigenen mit bis zu 26% am Profit der Rohstofffirmen teilhaben zu lassen. Das wiederum hat bei der Rohstoffindustrie helles Entsetzen ausgelöst. Auch bei R.K. Sharma. Er hat früher für die indische Regierung gearbeitet, heute ist er Vorsitzender der Vereinigung der indischen Minenindustrie, einer Organisation, die in der Hauptstadt Delhi die Interessen der Bergbaumultis vertritt.
Profit for any company is the nerve center of that company.
Der Profit ist das Nervenzentrum jeder Firma. Wenn ich für eine Firma arbeite, arbeite ich für den Profit meiner Aktionäre. Wenn du aber meinen Profit antastest, wenn du sogar verlangst, dass ich ihn mit diesen Leuten teile, die in den Rohstoffgebieten leben, wer, bitte sehr, will dann noch in meine Firma investieren?
Profit als ultimative Maxime stehe jedoch nicht im Widerspruch zum Versprechen, Entwicklung und Reichtum in die betroffenen Gebiete zu bringen, sagt R.K. Sharma. Den Interessenvertretern der Ureinwohner wirft er jedoch vor, vom Westen finanziert zu sein.
Ich habe es schon immer gesagt, die westlichen Länder bremsen die wirtschaftliche Entwicklung Indiens. Amerika und Europa wollen nicht, dass wir zum Beispiel Aluminium zu einem billigeren Preis anbieten, denn dies würde westliche Firmen bedrohen.
R.K. Sharma scheint dabei eines zu vergessen. Vedanta ist eine englische Firma und unterstützt wurde die Firma von westlichen Banken, zum Beispiel von den Schweizer Großbanken UBS und CS. Laut einer Studie der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern finanzierte die Großbank UBS Vedanta im Jahr 2010 mit einem Kredit über 200 Millionen Dollar. Die UBS war zudem im März 2010 als eine von vier führenden Banken an der Ausgabe von Anleihen über 883 Millionen Dollar beteiligt. Das erstaunt. Denn die UBS schreibt auf ihrer Webseite, dass sie neue Kunden auf Risiken in den Bereichen Umwelt und Soziales prüfe. Speziell wird im Geschäftsbericht 2011 auf die Rechte der Ureinwohner hingewiesen. Wie also konnte die UBS eine Kundin wie Vedanta akzeptieren? Schließlich hatte zum Beispiel der norwegische Pensionsfonds Vedanta bereits im November 2007 auf eine schwarze Liste gesetzt und auf ein Engagement verzichtet. Und die Firma Reprisk, die auf Reputationsrisiken im Finanzsektor spezialisiert ist, hatte Vedanta bereits 2009 auf Platz 2 der kontroversesten Firmen gesetzt. Die UBS will den Fall Vedanta nicht kommentieren. Christian Leitz, der Leiter des sogenannten Corporate Social Responsibility Management, sagt lediglich:
UBS hat im Januar 2011 das Management von Umwelt- und Sozialrisiken inklusive Menschenrechte weiter verbessert.
Das könne man auf der Webseite nachlesen. Auch die Credit Suisse hat mit Vedanta Geschäfte gemacht, obwohl in den Leitlinien der Bank steht, Zitat, die Credit Suisse finanziert und berät ausschließlich angesehene Bergbauunternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nachweislich verantwortungsvoll mit Umwelt- und Sozialaspekten umgehen. Zitat Ende. Laut der Organisation Erklärung von Bern soll die CS im Mai letzten Jahres an der Ausgabe von Anleihen über 1,65 Milliarden Dollar beteiligt gewesen sein. CS-Sprecher Daniel Cavelti bestätigt ein solches Geschäft mit Vedanta. Per Mail lässt er ausrichten:
Die Anleihen, die von einer Reihe von Banken herausgegeben wurden, standen ausschließlich in Zusammenhang mit der Finanzierung der Übernahme eines Ölförderers durch Vedanta und stehen somit in keinem Zusammenhang mit der kontroversen Aluminiumraffinerie und dem Minenprojekt im indischen Gliedstaat Orissa.
Das bedeutet also, dass die Bank ihre Ethikstandards nur auf einen selektiven Geschäftsbereich anwendet und nicht den Kunden als Ganzes betrachtet. Vedanta-Firmengründer Anil Agarwal soll's recht sein.
People like us, whom the investor trusts like anything.
Investoren vertrauen Leuten wie uns. Sie geben uns Milliarden Dollar. Wo immer wir hingehen, wird uns der rote Teppich ausgerollt.
Profit, Minen und Menschenrechte könnten durchaus Hand in Hand gehen, glaubt Ramesh Gopalakrishnan von Amnesty International. Er sei kein prinzipieller Gegner des Bergbaus.
My sense is that the communities have lost more than what they've gained.
Die Gemeinschaften, die direkt vom Bergbau betroffen sind, haben bislang mehr verloren, als sie gewonnen haben. Da fragt man sich, wer profitiert eigentlich? Und zu welcher Entwicklung führen diese Profite? Entwicklung darf nicht zum Deckmantel werden, darf nicht auf Kosten der Menschenrechte geschehen.
Passiere das nicht, zeichnet Gopalakrishnan eine düstere Zukunft für Indien, insbesondere für die Gliedstaaten im Osten des Landes, wo die meisten Rohstoffe liegen.
Marginalisierung, Elend und Armut könnten den Maoisten helfen, ihre Basis auszudehnen. Dies wiederum würde dazu führen, dass die Regierung mehr Truppen schickt, mehr Gewalt folgt.
Und was macht Anil Agarwal mit Vedanta, wenn das höchste Gericht in den kommenden Monaten gegen seine Pläne in Orissa entscheiden sollte?
See, we are like a river. You keep flowing. Some mountain come, we don't.
Wir sind wie ein Fluss. Wenn ein Berg im Weg steht, dann stoßen wir uns nicht den Kopf an. Wir ziehen einfach weiter.
Vedanta Aluminium, mining happiness for the people of Orissa.
Vedanta macht glücklich. Fragt sich nur wen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.